du musst bereit sein, dich mindestens zweimal am Tag ordentlich zu blamieren.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute zum Thema, ja, ich nenne es mal Führen im Wandel, wie aus vier Trägern der evangelische Verbund Augusta Ruhr wurde. Und eine Person war und ist mittendrin, Jens Koch. Lieber Jens, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich bin froh über diese Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, das sagst du jetzt noch. Mal gucken, ob du das am Ende auch noch sagst. Jens, natürlich kennen wir uns schon eine Weile und ich habe mich, wie sich das gehört, auch sauber vorbereitet. Aber gute Sitte und Brauch in dem Podcast ist es, dass sich die Personen selber auch mal ein bisschen vorstellen. Erzähl mal, wer ist eigentlich Jens Koch?
Ja, klassische Vorstellung, die beginnt ja damit, Jens Koch ist verheiratet, hat eine 17-jährige Tochter, eine recht überschaubare Pubertätsproblematik, muss ich dazu sagen, sitzt hier im Podcast mit seinem Hund, der ist ganz oft dabei, die Luna. Jens Koch ist ausgebildet als Bankkaufmann. Ich habe im Anschluss ein Jurastudium absolviert, 23 Jahre bei der Bank gearbeitet und dann hat es mich zur Diakonie gezogen.
Das ist ja vor allem auch ein bisschen ungewöhnlich. Wie ist das denn damals gekommen, von der Bank in die Diakonie? Ist die Diakonie eine Bank für dich oder wie kam es dazu?
Ja, spannend ist, es war die Bank für Kirche und Diakonie, bei der ich 23 Jahre gearbeitet habe. Und da gab es also vielfältige Verbindungen natürlich auch in dem Bereich der Diakonie und die Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Man hat sich sehr viel damit beschäftigt, was sind eigentlich die Themen dieser Branche. Und mir war immer wichtig, schon nah dran zu sein. Die Zahlen sind das eine. Also hast du einen schönen Geschäftsabschluss, ein Finanzierungsgeschäft meinetwegen und da ist noch eine Null dran und noch eine Null dran. Das ist das eine Thema. Manche mögen sich darüber freuen. Ich habe immer am meisten Spaß daran gehabt, das zu sehen, was wir finanziert haben. Ja, du saßt dann zwischen vielen Menschen, die in ihrer neuen Einrichtung, meinetwegen einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Und das waren die tollsten Momente. Und dann habe ich gedacht, da musst du irgendwie noch näher rankommen. Der Bankbereich ist hochreguliert. Da ist das mit den Freiheiten der Entscheidung nicht immer ganz so einfach. Und entscheiden war immer so mein großes Thema. Ich wollte freier sein in dem, wie Entscheidungen herbeigeführt werden können. Und das hat mich echt stark bewegt. Und dann an diese Branche näher ranzukommen. Und auf einmal war die Chance da. Wenn ich das sagen darf, dann war auch Thomas Müller da und war damals mit mir im Gespräch. Und ich glaube, daraus ist auch eine ganze Menge entstanden. Da freue ich mich übrigens sehr drüber, lieber Thomas, dass du mich damals mit in dieses Rennen genommen hast.
Ja, und du hast dich gut durchgesetzt. Ja, wobei damals war ja die Diakonie Ruhr und auch der Evangelische Verbund, das war ja, glaube ich, dann schon nochmal ein anderer Stand, wo ihr jetzt seid. Erzähl nochmal, wie lange bist du jetzt da und was hat sich so entwickelt auf der Reise seitdem?
Ja, 2018 ging es bei mir los in der Diakonie Ruhr. Die Diakonie Ruhr war ja damals schon im Evangelischen Verbund Ruhr mit der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft Herne Castrop-Rauxel. Ja, damals zusammen mit dem sehr geschätzten Geschäftsführerkollegen Heinz-Werner Bitter, der eben aus dem Krankenhausbereich kam, ich als Nachfolger von Werner Neveling, 30 Jahre Diakoniegeschichte in der Diakonie Ruhr, der hat dieses Werk so aufgebaut. Ja, wir sind in diesem Evangelischen Verbund Ruhr schon relativ groß unterwegs gewesen und ab 2018, kann man fast sagen, auch 2019, gingen schon die Gespräche los mit weiteren Partnern. Man machte sich mit Partnern auf den Weg, zu schauen, zu sondieren, wollen wir weiter zusammengehen. Und tatsächlich ist es uns ja dann gelungen, zum 01.01.2024 unsere große Fusion, also quasi dann von vier Trägern, Diakonie Ruhr, Krankenhausgemeinschaft Herne Castrop-Rauxel, mit dem Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid und der Stiftung Augusta aus Bochum eben zu diesem neuen, ja dann noch größeren Träger Evangelischer Verbund Augusta Ruhr zusammenzukommen.
Wow, das muss ich erstmal durchatmen. Das war ja dann, sagen wir mal, in diakonischen Zeitdimensionen im Turbo-Modus habt ihr dann ja sozusagen diese größere Fusion auch hinbekommen. Was war eigentlich der Impuls, der diese große Fusion letztlich angestoßen hat?
Ja, die Impulse sind ja vielfältige. Natürlich ist es so, wir sind ein sehr stark vom auch gesundheitswirtschaftlichen Bereich geprägter Träger mit 7 Krankenhausstandorten. Natürlich kann man viel über die Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft sagen. Die ganzen Themen der Krankenhausplanung, der Weiterentwicklung des gesamten Systems. Dort gab es schon viele Ansatzpunkte, sich tatsächlich in größeren Strukturen zusammenzuschließen. Wir haben das Thema der Spezialisierung in dem Bereich, des Vernetzens von Angeboten. Und das war auf jeden Fall was, was uns im Bereich der Gesundheitswirtschaft natürlich auch ein Stück weit getrieben hat. Die wirtschaftlichen Herausforderungen für Krankenhäuser sind allgemein bekannt. Und ja, man kann jetzt viel über Synergien, Mehrwerte sprechen. Das sind natürlich Themen, die alle eine Rolle spielen. Aber insbesondere ist es das Vernetzen der Angebote in der Gesundheitswirtschaft. Aber ganz besonders sehen wir auch eine Riesenchance eben darin, die Gesundheitswirtschaft mit einer sehr, sehr starken Sozialwirtschaft zu kombinieren. Eben Diakonie Ruhr, aber auch Angebote in Gelsenkirchen, Wattenscheid bis nach Hattingen komplettieren dieses, ja, was man immer so schön von der Wiege bis zur Bahre tatsächlich nennt. Wir sehen dann einen Riesenvorteil. Und das war eben nicht nur der wirtschaftliche Druck, sondern tatsächlich auch die Chance, die wir sehen, die wir auch heute schon merken, dass es sie tatsächlich dann auch zu verwirklichen gibt, nämlich die Zusammenarbeit Gesundheit und Soziales.
Ja, was ich immer so höre aus der Beratungspraxis, aber auch aus dem echten Leben, ist ja so die Thematik, dass man ex ante vor solchen Prozessen immer ganz lustige Charts dann sieht mit Synergieeffekten, die dann ganz bombastisch daherkommen. Und nachher in der Praxis, wenn man mal mit so ein bisschen Abstand drauf guckt, sagt man, naja, das hat sich doch irgendwie ziemlich eingedampft, ja. Wie sind denn so Synergieeffekte jetzt so in den ersten Erlebungen? Also du hast ja gerade sehr positiv davon berichtet. Merkt man da schon was oder ist man eher damit beschäftigt, quasi, wie soll ich sagen, so historisch gewachsene Kulturen und Strukturen noch irgendwie anschlussfähig zu machen an die neue Struktur?
Lieber Thomas, das ist eine sehr weitreichende Frage. Da kriegst du jetzt auch eine große Antwort
drauf. Das finde ich toll. Jetzt sind wir ja warm gelaufen.
Genau, genau. Ja, es ist vielschichtig. Also was wir nie hatten, ist eine Auflistung von Synergien, am besten noch mit Bewertung. Das war nie unser Thema. Wir sind doch sehr überzeugt gewesen, dass der Zusammenschluss an sich einen Vorteil bringen wird. Es ist natürlich immer der Drang, das alles bewertbar zu machen. Auch einzelne Trägerstrukturen, Gremienstrukturen fragen natürlich danach, ja, was bringt es denn für uns?
Ja.
Und wir haben es weniger an so ganz einzelnen Punkten. Wir werden im Einkauf 5%, 10%, was auch immer, gemeinschaftlich sparen.
Ja.
Tatsächlich sparen wir im Einkauf. Wir haben erste ganz konkrete Schritte, wenn man jetzt also Medizinprodukte meinen, beispielsweise nimmt, ob wir eben für ein einzelnes Krankenhaus oder eben den Verbund einkaufen. Es sind ganz neue Mengen entstanden, die uns auch am Markt eben entsprechend wirken lassen. Wir haben aber in der Vergangenheit in den Überlegungen Mehrwerte dargestellt. Wir werden eine andere Marktposition haben, zum Beispiel gegenüber Lieferanten und Dienstleistern und waren überzeugt, es wird genau solche Effekte haben. Und jetzt sehen wir auch diese Effekte. Ganz andere Themen sind natürlich Fragen, was du hast eben schon mal das Kulturthema leicht anklingen lassen in der Fragestellung. 4 Unternehmen, auch wenn der Evangelische Verbund Ruhr schon zusammen war, waren wir doch noch als Gesundheitswirtschaft, Sozialwirtschaft sehr, sehr eigenständig über Jahre unterwegs. Und 4 große Unternehmen kommen zusammen, 4 unterschiedliche Kulturen. Da ist ein Träger Diakonie Ruhr, der ist nur sozialwirtschaftlich geprägt. Da haben wir den Träger Krankenhausgemeinschaft, der ist nur Krankenhaus geprägt. Das sind durchaus unterschiedliche Kulturen. Wir haben Mischträger sozusagen, Gelsenkirchen und Wattenscheid und Augusta, die eben Sozialwirtschaft und Gesundheit schon zusammen auch dargestellt haben. Ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen, geprägt natürlich von Vorgängerstrukturen, alle geprägt von langjährigen, sehr erfolgreichen Einzelgeschäftsführern, die übrigens auch im Vorfeld seit, man kann sagen, 18 Jahren schon versucht hatten, immer mal wieder zu sondieren. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, wie weit auch die einzelnen Persönlichkeiten damit zu tun hatten. Dass
was, ist vergangen.
Genau, keine vergossene Milch. Und wir haben es ja jetzt geschafft. Offensichtlich ist es ja jetzt ganz gut gelungen. Und aber tatsächlich stehen wir mit 4 eigenständigen, großen Unternehmen da und müssen die versuchen, ideal zusammenzubringen. Was war eine der Zielsetzungen? Alles zu nutzen, was sich an Chance aus der, ich nenne das jetzt mal Zentralität von Leistungserbringungen ergibt. Und alles zu erhalten und nutzen, was sich aus der Dezentralität von Leistungserbringung ergibt. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Wohl wahr.
Soll ich weitermachen?
Ja.
Dann mache ich mal ein schönes Beispiel. Weil es
vor allem aus dem Nähkästchen plaudern.
Genau,
Geheimnisse, also, wie es funktionieren kann, interessieren uns natürlich.
Genau, also die Frage ist ja, was wusste man vorher schon, als man in die Planung ging, wie es dann nachher aussieht? Also dieses Thema der Leistungserbringung, Zentralität, Dezentralität, zum Beispiel mal bezogen auf unterstützende Leistungen. Das kann ja Finanzen, IT, was auch immer sein. Selbstverständlich, wenn wir mal die IT, haben wir Chancen darin, zentraler zu werden. Ne? Gemeinsam IT-Security zu machen, gemeinsam uns eben da sicher aufzustellen auf die Herausforderungen, gemeinsam Themen wie die Digitalisierung, jetzt natürlich das riesige Thema KI, auch anzugehen und gleichzeitig eben keine zentrale Struktur zu schaffen, die nicht mehr vor Ort ist. Wo brauchen wir denn die Leistung? Wir brauchen die Leistung vor Ort, wir brauchen die Leistung schnell, wir brauchen sie wirklich verfügbar und am besten dann auch noch mit bekannten Persönlichkeiten. Das zusammenzubringen, war sehr, sehr früh auch in der Entwicklung der Organisationsidee, also weit, weit vor dem Fusionstermin, haben wir uns da auf den Weg gemacht, uns schon mal die zukünftige Struktur zu überlegen. Ich bin da ein ganz bisschen stolz drauf, dass da einige Ideen durchaus auch aus der Diakonie-Ruhr-Familie mitgewandert sind in die Gesamtidee und auch durchgehalten haben, tatsächlich diese Grundidee durchgehalten hat. Was uns bei diesen Strukturüberlegungen immer sehr getrieben hat, ist der Auftrag im Mittelpunkt. Wir sind ein konfessioneller Träger. Das geht nicht um Geld verdienen, auch, aber nur zur Erzielung und nachhaltigen Auftragserfüllung, eben unser Auftrag Gesundheit und Soziales, das steht im Mittelpunkt. Und darum ranken sich sozusagen unsere unterstützenden Dienstleistungen, die wir dann idealerweise zusammenbringen.
Ja, das provoziert natürlich ein paar Detailfragen. Ich fange mal so mit den gängigsten an, die mir im Beratungsalltag immer wieder gestellt werden. Du bist jetzt nicht vorbereitet oder vielleicht doch. Gucken wir mal, was du antwortest. Eine der Fragen, die mir immer gestellt werden, ist die Frage, naja, bei so einer Fusion hat es ja auch viel mit Symbolpolitik zu tun. Das fängt schon an, wo kommt denn eigentlich das Headquarter hin? Wo sitzt denn der Boss oder die Führungsmannschaft? Wie habt ihr das denn gelöst?
Das kann man ja unterschiedlich beantworten. Tatsächlich ist der Sitz der Gesellschaft eine relevante Größenordnung. Das ist auch durchaus aus Sicht der Kommunen, die hier beteiligt sind, eine spannende Frage gewesen. Die war für uns, wie ich finde, nicht ganz so spannend, weil sie schon geklärt war. Der Sitz der Gesellschaft, nämlich des alten evangelischen Verbunds Ruhr, ist in Herne, blieb in Herne. Wir haben diese Verbund GmbH, diese Holdingstruktur ja genutzt, also eine klassische Holdingstruktur. Und wir haben die neuen Partner eben in diese Struktur aufgenommen und sie dann eben an dieser Struktur beteiligt. Das war so rein juristisch, ich bin ja nun auch Jurist, haben wir eine, wie ich finde, muss fast sagen, simple juristische Konstruktion gewählt, in der einfach nur ein Anteilstausch erforderlich war. Und so sind wir eben hier zu diesem Headquarter erstmal Herne gekommen. Gleichzeitig ist das aber nicht das einzige Headquarter. Im Moment ist es tatsächlich so, dass schon dort eine Konzentration der Gesundheitswirtschaft stattfindet, also der Sprecher für die Gesundheitswirtschaft, der Kollege Olaf Walter, wird in Herne sitzen, wird dort also sein Büro beziehen. Und gleichzeitig haben wir natürlich trotzdem noch die Anforderung, auch eine Präsenz zu haben an den anderen Standorten. Ich habe dann die Möglichkeit, natürlich auch in Herne zu sitzen, werde aber zum Beispiel mein Büro in Bochum behalten. Dort sitzen wiederum die Protagonisten auch aus dem Bereich der Sozialwirtschaft. Auch an denen will ich natürlich nah dranbleiben, was nie unser Ziel war. Da sind wir wieder so ein bisschen bei Zentralität, Dezentralität. Wir bauen jetzt nicht irgendwo die große neue Konzernzentrale. Auf die Idee könnte man ja kommen. Ja? Vorstand hat so eine Fantasie, welche Etage auch immer, auf jeden Fall auf der obersten Etage zu sitzen.
Mit Hubschrauberlandeplatz.
Natürlich, selbstverständlich, auf jeden Fall Sonnenterrasse und allem, was dazugehört. Und alle müssen jetzt dahin kommen. War nie unser Thema, halten wir auch gar nicht für notwendig. Natürlich braucht es so einen Anlaufpunkt. Also schon die Konzernhauptthemen werden sicherlich auch am Stammsitz etwas konzentriert. Das ist aber keine Grundanforderung, was auch ein Thema tatsächlich ja ist bei solchen Überlegungen. Wollen wir denn überhaupt investieren in neue Steine für Verwaltungsstrukturen? Ich habe das nicht vor. Erstens haben wir Besseres, was wir investieren können. Und zweitens, wir müssen das unter jetzt modernen Gegebenheiten auch gar nicht mehr. Früher hätte man das vielleicht anders beantwortet. Heute haben wir die Möglichkeit, ja über technische Lösungen, Videokonferenzen und dergleichen, ja ganz anders auch zusammenzuarbeiten. Und das ermöglicht uns eben auch dort ein bisschen flexibler unterwegs zu sein.
Im Leadership, wie man so schön sagt, ist ja gerade bei so einer Fusion die Konstellation die, dass sich dann Organisationen, die auch von unterschiedlichen Leadership-Modellen oder Führungsstilen und Kulturen geprägt sind, irgendwie zusammenfinden. Und das fokussiert sich ja häufig auch auf die Vorstands- oder Geschäftsführungsebene, die ja auch irgendwie unterschiedliche vielleicht Leadership-Erfahrungen, Führungsstile und dergleichen auch haben. Wie habt ihr euch denn da überhaupt mal verständigt? Was ist so ein Leadership-Modell, was vielleicht bisher geprägt hat, was wir aber auch nach vorne hin gemeinsam machen wollen? Und was waren so größte Herausforderungen in dieser Leadership-Frage oder in dieser Führungsmannschaft?
Ganz ohne einen Blick in die Vergangenheit kann man das nicht beantworten. Die traditionellen Strukturen, ich glaube, das gilt für die Branche insgesamt und so galt es auch für die hier zusammengefassten Träger, ist ja sehr hierarchisch strukturiert gewesen, auch sehr personenorientiert gewesen. Und das will ich gar nicht bewerten. Das war nämlich lange Zeit ein durchaus erfolgreiches Modell. Das sieht man ja an diesen Trägern, die ja alle für sich genommen sehr erfolgreich unterwegs waren und sind. Ist das ein Modell, was in die Zukunft trägt? Da freue ich mich, sind wir drei als Konzerngeschäftsführer nicht überzeugt, dass es genau das Modell ist. Also wir sind in einem viel kooperativeren und partizipativeren Modell unterwegs. Das ist auch etwas, was es uns leicht gemacht hat, zusammenzufinden. Weil nie die Frage bei uns entstanden ist, wer ist denn jetzt hier Head of? Wir haben das lange mit unseren Gremien diskutiert.
Achso, habt ihr eigentlich einen Sprecher bei euch?
Wir haben das.
Ihr habt das dann spartenmäßig, ne?
Genau. Also wir haben schon gesagt, also wir brauchen natürlich insbesondere in der Außen-, aber teilweise auch in der Innenwirkung natürlich einen Sprecher für die Hauptsparten Sozialwirtschaft und Gesundheitswirtschaft. Also ich bin Sprecher für die Sozialwirtschaft, Kollege Olaf Walter ist Sprecher für die Gesundheitswirtschaft. Insofern verantworten wir auch zum Beispiel gemeinsam die Unternehmenskommunikation, verbinden das an der Stelle. Aber wir haben uns intensiv, auch mit externen Beratern, mit den Gremien darüber ausgetauscht, ob ein, ich nenne das jetzt mal CEO-Modell, zielführend sein könnte. Das war nie Ziel dieser drei Geschäftsführer und wir sind sehr froh, dass wir da auch Überzeugungsarbeit leisten konnten und auch erfolgreich waren, eben hier eine ganz andere Fokussierung auf eben die Hauptsparten und immer wieder den Auftrag zu haben. Wenn ich es ausführen, ich führe es gerne mal aus,
ja,
weil es, glaube ich, auch ganz spannend ist und die Frage sich an vielen Stellen auch tatsächlich bietet. Fast schon, ich würde schon fast das klassisch bezeichnen, auch wenn es Anglizismen sind, CEO-CFO-Modelle, ja, dann habe ich den CFO. Ich habe mich deutlich geweigert, ich möchte das so deutlich sagen, in ein CFO-Modell zu gehen, in dem nämlich nicht der Auftrag im Mittelpunkt steht, sondern Finanzen auf einmal in den Mittelpunkt geraten. Das hat schon ganz deutliche Prägungen, wenn ich allein finanzgesteuert bin. Andere Unternehmen müssen das. Wenn ich von privatem Kapital, was Anforderungen stellt, getragen bin, kann ich das gar nicht anders machen unter Umständen. Wir sind aber rein auftragsorientiert unterwegs. Also Finanzen immer mit einer dienenden Funktion. Und dann brauche ich nicht den CFO. Habe ich mit Banken darüber diskutiert. Die fanden das nicht gut. Die haben gesagt, aber ihr müsst doch die Finanzen im Blick haben. Ja?
Nach dem Motto, wir brauchen einen Ansprechpartner als Bank oder?
Zum Beispiel auch das. Und das muss doch einer im Blick haben. Und was uns, so hoffe ich doch, gelungen ist, ob es dann auch wirklich auf Dauer trägt, wird ja erst die Zukunft zeigen. Wir sind da aber ganz überzeugt. Also der Jens Koch zum Beispiel ist nicht nur Sprecher der Sozialwirtschaft und verantwortet eben den Bereich der Sozialwirtschaft, sondern hat auch übergreifend, konzernübergreifend die Verantwortung für den Bereich Finanzen. Das heißt, ich schaue mir auch die Finanzen der Krankenhäuser mit an, organisiere den Bereich natürlich mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen jetzt auch zusammengefunden haben und hier dafür Sorge tragen, dass wir eben gemeinsam da gut unterwegs sind. Aber es steht nicht Finanzen im Vordergrund. Das ist nicht unser Thema. Dass es vollkommen unabdingbar ist, wirtschaftlich unterwegs zu sein, das ist doch gar keine Fragestellung. Auch wir unterliegen den gleichen Anforderungen, eben was Mindestrenditen, sage ich mal, angeht, um dann zukunftsfähig, investitionsfähig, innovationsfähig zu sein. Das ist ganz klar. Aber nochmal, das steht nicht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Und deswegen haben wir uns eben für ein anderes Modell entschieden, das durchaus ja auch Matrixstrukturen jetzt mit sich bringt. Das ist hochspannend. Ich hätte vielleicht vor 10 Jahren mich noch nicht auf so ein Modell eingelassen, aber die Arbeit in der Sozialwirtschaft hat mich durchaus sehr stark geprägt, auf solche Strukturen zuzugehen, die ja wesentlich kommunikationsintensiver sind. Ja. Das ist der Schlüssel, wie ich auch finde. Also gute Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und aus Führungsperspektive betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, ist das sicherlich das anstrengendere Modell. Ob es wirklich anstrengender ist, kann man auch ein Fragezeichen dran machen.
Aber es auch ist das erfolgreichste wahrscheinlich oder erfolgreichere?
Es gibt bestimmt nicht die absolute Wahrheit an der Stelle. Aber bei dem Versuch, 4 Träger zusammenzubringen, wenn hier übrigens so gehechelt wird, das ist nicht Thomas und das bin auch nicht ich, das ist möglicherweise der Hund unterm Tisch, den man hört. Jedenfalls, wir bringen 4 Träger zusammen. In 4 Trägern, ich wollte eben schon mal anfangen mit dem IT-Beispiel, wir kommen aus verschiedenen IT-Abteilungen, die natürlich in den Trägerstrukturen vorhanden waren, erfolgreich waren. Wie bringen wir die jetzt zusammen? Also wir haben eine gemeinsame Anforderung für die IT. Die IT-Leitungen, alle sehr geschätzt von mir, also IT ist jetzt auch in meinem Zuständigkeitsbereich gelandet, habe ich mir übrigens freiwillig ausgesucht, weil ich es für eben so ein Kernthema in der Unternehmensentwicklung halte, dass ich da gerne dabei sein wollte. 3 ganz tolle IT-Leitungen und es könnte man auch da vor der Herausforderung stehen, ja, wer ist denn jetzt hier Head of? Es ist ja immer wieder diese Neigung dazu, wer ist denn hier der Kopf des Ganzen, wer entscheidet denn endgültig? Und mich treibt diese Frage nicht, sondern die Frage, die mich treibt, ist, wie funktioniert es denn? Also wie kriegen wir das gut hin, übergreifende Themen zu lösen und nochmal dieses vorhat vorhandene Bedarfe dann auch decken zu können? Und dann ist ein ganz toller Prozess losgegangen. Dann haben diese 3 IT-Leitungen von mir einen Auftrag bekommen. Überlegt euch mal ein Modell, ein Organisationsmodell. Und ihr dürft euch was wünschen. Mhm. Ich habe keine feste Anforderung. Wenn ihr ein Head-Off braucht, wenn ihr den wollt, bekommt ihr den. Also die Entscheidung hätte ich dann sicherlich irgendwann auch getroffen. Aber die Chance, die ja drin steckte, war zu sagen, okay, findet ihr vielleicht ein anderes Modell. Ich erzähle das mit großer Begeisterung, weil ich wirklich total begeistert bin, dass diese 3 sich auf den Weg gemacht haben mit ein bisschen Unterstützung aus der Organisationsentwicklung, in einem gut kommunizierten Prozess überlegt haben, wo sind eigentlich unsere Stärken, wo sind eigentlich unsere Vorlieben. Und dann haben die tatsächlich ein fachgruppenorientiertes Modell gemacht. Also die Fachgruppen arbeiten konzernübergreifend. Gleichzeitig bleiben sie aber standortverantwortlich. Dort verbinden wir wieder eben das Übergreifende mit also Zentralität und Dezentralität. Die haben einstimmig einen Sprecher gewählt, der dann zum Beispiel in Leitungskonferenzen auch diesen Bereich vertreten muss. Ja, der Bereich muss ja da sein. Kann auch keine Konferenzen machen, wo nachher 50 Leute sitzen. Aber tatsächlich haben die sich jetzt auf den Weg gemacht und gesagt, okay, hier ist der eine, der ist für die Applikationen da, einer kann besonders gut Netze, einer ist besonders am Thema Security vielleicht interessiert und baut das weiter auf. Ganz spannendes Modell, versetzt natürlich den verantwortlichen Konzerngeschäftsführer in die Lage, was mache ich denn jetzt mit denen? Mache ich jetzt 3 Jourfixe, mache ich ein gemeinsames Jourfix? Ich mache ein gemeinsames Jourfix und das funktioniert ziemlich gut. Die sind mit viel Kompetenz ausgestattet. Die sollen mir ja nicht ins Jourfix ihre 3 Schreibtische mit allen Entscheidungsfragen tragen. Also das ist auch ein Modell. Wir bewegen uns ja hier so ein bisschen durch die verschiedenen Themen durch. Also wir kamen ja eben schon mal von der Kultur. Da habe ich schon mal gesagt, sehr zentrale Strukturen in der Vergangenheit, in denen eben auch immer oben entschieden wurde. Und wir sind natürlich, auch das teilen die 3 Konzerngeschäftsführer sehr stark, sehr interessiert, Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen eben zu delegieren, das auch konsequent zu tun. Dann wirklich die Menschen allein entscheidungsfähig zu machen, allein eben auch in die Entscheidungsprozesse mit anderen Abteilungen, mit anderen Auftraggebern dann zu gehen und möglichst die Konzerngeschäftsführung gar nicht zu brauchen.
Ja, das heißt, jetzt nochmal vom Leadership-Modell her, ihr habt quasi so eine Art Matrix aufgebaut mit einer primären Branchenverantwortung, also bei dir das Thema Sozialwirtschaft. in Kombination mit so einem Funktionsbereich oder eher funktionalen Aufgabenbereich, also zum Beispiel IT. Und so habt ihr quasi innerhalb der Geschäftsführungsebene dann Primärzuständigkeiten definiert und das quasi als Organisationskit mit der Maßgabe, alle müssen miteinander sauber kommunizieren, verbunden. Kann man das so zusammenfassen?
So kann man das zusammenfassen. Das ist sicherlich keine ganz übliche Struktur, habe ich zumindest so noch nicht gesehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch keine Fusion von 4 Trägern dieser Größenordnung gesehen. Ich denke, das ist schon eine große Herausforderung, sich da mit zu befassen. Und ich freue mich eben sehr, dass es uns gelungen ist, das sehr von der Sache her zu denken. Ja. Wirklich einen Auftrag in den Mittelpunkt zu stellen und dann zu schauen, wie funktioniert das eigentlich? Bleiben wir bei IT. Wie funktioniert die eigentlich? Ja, die funktioniert in Teilen nur vor Ort und gleichzeitig hat sie ihre Chancen aber in der Zusammenarbeit. Natürlich organisieren wir gemeinschaftlich jetzt, ich nehme mal den Bereich eben Einkauf von Lizenzen und dergleichen, ja. Natürlich sind wir schon mit auch Beginn der Fusionsaktivitäten in einem engeren Austausch gewesen, dass hier kein Träger einzelne Systementwicklungen macht, die nicht abgestimmt sind. Also sich da gemeinsam auf den Weg zu machen, das sind übrigens auch erste tatsächlich wirtschaftlich sehr relevante Erfolge, wenn man sieht, wie wir gemeinsam zum Beispiel in dem Bereich elektronische Personalakte uns aufgemacht haben. Dort wirklich nicht mit 4 unterschiedlichen Systemen, sondern dort schon abgestimmt auf ein System, was ja dann auch wieder sehr deutlich auch einem von mir noch gar nicht benannten Herzensanliegen in diesem Konzern ist.
Trommelwirbel?
Jetzt ist der große Trommelwirbel, ja. Gut, dass es noch kommt. Das sind tatsächlich ganz, ganz wichtige Fragestellungen, die sich eben aus der Zusammenarbeit Gesundheitswirtschaft, aber auch Gesundheits- und Sozialwirtschaft ergibt, aber auch was Personal angeht, was Entwicklungsthemen angeht. Und das fasse ich ganz gerne mit den Worten zusammen. Das ist eben die Durchlässigkeit im System für Patientinnen und Patienten, für Mitarbeitende und für Leistung. Also dieses Thema der Durchlässigkeit des Systems ist für mich so ein ganz, ganz leitendes, weil darin sehe ich die große Chance. Also alle Dinge so auszurichten, dass der Patient beispielsweise sehr, sehr einfach, wenn er denn am Standort Gelsenkirchen untersucht ist, dort seine Chefärztin, Chefarzt als Vertrauensperson hat, aber möglicherweise an einem anderen Standort, meinetwegen in Herne, operiert werden soll. Ja, dann muss ich ein System haben, was das sehr gut möglich macht. Der Mensch, so machen wir auch die Erfahrung, wir haben jetzt diese Modelle schon im Einsatz, der ist sehr interessiert an seinem persönlichen Operateur, sage ich mal, und an dieser Vertrauensperson, wo diese Leistung nachher stattfindet. Insbesondere hier im Ruhrgebiet sind die Strecken relativ überschaubar. Das ist spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Und so schaffen wir es natürlich dann, Kompetenzen auch zu bündeln an Standorten. Und darauf muss alles ausgerichtet sein. Ja, dann brauche ich natürlich ein Patientenportal, verschiedene Systeme, die aufeinander abgestimmt sind. Ich möchte ja nicht dem Patienten zumuten. Also jeder, der irgendwie in meinem Krankenhaus war, fragt sich vielleicht immer noch, warum ist das eigentlich so kompliziert, in so einem Krankenhaus aufgenommen zu werden? Und die Daten, die ich da übrigens dann meistens noch auf einen Zettel schreiben muss, das sind jetzt nicht so geheimnisvolle Daten, die müssten doch eigentlich schon mal bekannt sein. Solche Prozesse natürlich modern aufzustellen, übergreifend aufzustellen, das sind ganz wichtige Themen. Und da haben wir es wieder, ne? Also Zentralität, Dezentralität ist so ein durchgreifendes Thema, aber immer unter der Maßgabe, dass Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende und Leistungen sich quasi frei im Unternehmen, im gesamten Konzern bewegen können. Finde ich für Mitarbeitende auch ein super spannendes Thema. Wir haben jetzt schon ganz tolle Entwicklungen von Menschen, die sich darauf eingelassen haben, in ziemlicher Unsicherheit alte Strukturen aufzugeben und sich auf den Weg zu machen, neue Strukturen zu entwickeln. Nicht immer mit dem Wissen, was genau am Ende rauskommt. Also da gibt es ein paar Menschen, da bin ich richtig stolz drauf, dass die bei uns sind und sich auf solche Wege eingelassen haben. Und das sind natürlich auch genau die, die solche flexibleren Systeme dann auch total fördern können.
Ja. Also das finde ich auch ein spannendes Thema, das Thema Durchlässigkeit auf Patientinnen-Ebene. Das finde ich sehr nachvollziehbar, wie du es geschildert hast. Auf Mitarbeitenden-Ebene erlebe ich häufig doch noch so eine Heimatverbundenheit zum Primärteam, zur Organisation, vielleicht auch zum Standort und dergleichen. Wie habt ihr da diese Durchlässigkeit gestaltet oder worin zeigt sich die oder wie weit geht diese Durchlässigkeit?
Da sind wir natürlich auf dem Weg. Also erstmal haben wir traditionelle Strukturen. Die sind natürlich da. Jeder hat erstmal in diesem Verbund seinen alten Arbeitsvertrag auch behalten. Der hat auch seinen Anstellungsträger behalten. Wir haben also in der Verbundbildung überhaupt keine Verschmelzungsprozesse, also nichts Umwandlungsrechtliches irgendwo gehabt. Also alle alten gesellschaftsrechtlichen Strukturen sind erhalten geblieben. Alle damit auch verbundenen natürlich Dienstverträge sind erstmal erhalten geblieben.
Die lauten jeweils auf die alten quasi Rechtsträger, genau, sozusagen.
Also wenn man sich das mal vorstellt, kann ich jetzt nicht alles beschreiben, aber ja, vielleicht eine Auskunft, 31 Gesellschaften sind in dieser Holding zusammengefasst und da sind auch alle Gesellschaften Anstellungsträger und da sind die Menschen erstmal so geblieben. Das hat erstmal Sicherheit gebracht und das soll auch genauso sein. Niemand muss sich hier irgendwie auf ganz große Veränderungen einstellen, was jetzt sein, ja, liebgewonnenen, nenne ich das mal, Arbeitsplatz angeht. Das war erstmal eine der Grundvoraussetzungen. Natürlich haben wir jetzt schon Veränderungsschritte angestoßen. Da haben sich aber für die Menschen jetzt, was ihre Vertragssituation angeht, überhaupt keine Veränderungen ergeben. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig neben diesem, ich erhalte das Team, ich erhalte ja auch die vertraute Struktur. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der mitarbeitenden Identifikation mit dem Unternehmen. Eben nicht das Unternehmen, sondern oft ist es ja die Einrichtung. Ich in der Sozialwirtschaft gucke, aber auch in den Krankenhäusern. Ich nehme mal das Diakonissenkrankenhaus in Witten, dass das zu einer Krankenhausgemeinschaft gehört, die dann wiederum zu einem evangelischen Verbund Augusta Ruhr gehört, interessiert erstmal im Kern in Witten nicht alle Menschen. Und das ist auch gut so, weil wir eine hohe Verbundenheit dort zum Haus haben. Das haben wir an allen Standorten so. Und das wollten wir auch dringend erhalten. Und gleichzeitig natürlich die Möglichkeit einräumen, auch sich weiterentwickeln zu können. Und das merken wir jetzt. Es geht auf allen Ebenen los, dass wir wirklich eine Bewegung haben, dass Menschen sagen, okay, das ist ja spannend für mich. Ist natürlich auch unsere Zielsetzung. Auf dem Weg, ne, du hast eben schon mal so den Hinweis Fachkräftemangel gehabt, auch niemanden zu verlieren. Also dieses Ziel muss ja sein, die Menschen, wir haben circa 10.000 oder inzwischen über 10.000 Mitarbeitende, natürlich zu motivieren, im Laden zu bleiben. Vielleicht an einer anderen Stelle. Ja, oft sind es ja Themen, die wohnortbedingt sind. Oft sind es vielleicht auch die Führungskräfte, die dort Ausschlag geben, mal einen Wechsel vorzunehmen und das natürlich auch so zu gestalten, im Unternehmen dann Veränderungen zu ermöglichen. Da gibt es schon gute Beispiele für, wo uns das ganz gut gelungen ist.
Ja. Du hast gerade angesprochen, der neue Verbund, der umfasst ja circa 10.000 Mitarbeitende. Wie schafft man denn in so einem System Orientierung und Zugehörigkeit?
Das ist eine, macht man das immer, ne? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage, weil auch das hat uns von Anfang an beschäftigt. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir einerseits sagen, Mensch, für euch ändert sich gar nichts oder nicht viel. Es wird nur besser, ne? Ihr behaltet, alle behalten diese Identität, diese Zugehörigkeit zu den etablierten Strukturen und trotzdem wollen wir uns ja weiterentwickeln. Wir haben uns tatsächlich hier auch nochmal mit professioneller Unterstützung jetzt auf den Weg gemacht, ja, in so einem Dachmarkenprozess tatsächlich zu überlegen, was ist denn das eigentlich? Was ist denn diese Eva Ruhr eigentlich? Es ist erstmal ein Name, den kann man finden, wie man will. Wichtig ist ja, dass das mit Inhalt gefüllt wird. Also wie schaffe ich denn eine neue Identität? Wie viel brauche ich denn davon eigentlich? Nochmal das Diakonissenkrankenhausbeispiel. Ist das denn eigentlich wichtig, dass jeder im Unternehmen auch Eva Ruhr denkt? Am Ende finde ich schon. Also es müssen alle wissen, es müssen alle oder es sollten alle darauf hinarbeiten, dass das ein starker Verbund ist. Das ist natürlich gut so. Aber es schließt sich nicht aus. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Damit verbunden ist tatsächlich eine Eva-Ruhr-Geschichte auch zu erzählen. Das sind diese Geschichten, diese ersten Erfolgsgeschichten, wo ich sagen muss, da können Menschen sich ganz neu entwickeln. Wir haben ganz neue Möglichkeiten. Wir haben tolle Patientenbeispiele. Wir haben tolle Beispiele, wie inzwischen auch die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Sozialwirtschaft funktioniert. Ich nehme mal das Stichwort Übergangspflege. Das ist eben nochmal was ganz anderes. Ob ein Patient, ja, ob wir eine Fragestellung haben, wie geht es eigentlich mit dem Patienten weiter? Nach der Krankenhausbehandlung, wie kriegen wir eigentlich einen guten Übergang dann auch in weitere Strukturen hin, am besten natürlich wieder in die eigene Häuslichkeit, aber da auch eine Zusammengehörigkeit und ein Zusammenspiel der Mitarbeitenden hinzukriegen, wirklich zu verstehen, das ist jetzt nicht ein Patient, der kommt von einem dritten Träger, sondern das ist aus der Familie. Ich benutze mal ganz gerne diesen Familienbegriff und schon bei aller Identität mit der Stammeinrichtung eine Eva-Ruhr-Familienidentität zu kreieren, das ist so die große Wunschvorstellung. Ja, da haben wir uns auf den Weg gemacht und da hoffe ich natürlich drauf, dass uns das auch weiter gut gelingt.
Ja, das hoffe ich auch, drücke auch die Daumen dafür. Klingt ja aber so, als ob ihr da die Weichen zukunftsträchtig gestellt hätten. Vielleicht mal, wir sind ja unter uns, kleines Feedback von meiner Seite. Du trägst das ja alles hier total souverän vor, als ob du das schon 25.000 Mal gemacht hättest, was ja nach meinem Kenntnisstand gar nicht der Fall ist. Ja. Wo ziehst du eigentlich persönlich Kraft und Energie her für diesen ja durchaus anspruchsvollen Prozess? Wie machst du das selber als Leader?
Ein Stück weit muss ich tatsächlich sagen, ist das Glück, weil es mir unglaublich gut gelingt, abzuschalten. Wenn ich Feierabend habe, dann habe ich Feierabend. Wenn ich Wochenende habe, dann habe ich Wochenende. Manchmal ist das ein kurzes Wochenende. Manchmal ist das auch unterbrochen von Veranstaltungen an Samstagen und Sonntagen. Aber ich schalte gut ab. Ich bin total happy darüber, dass ich zum Beispiel gut schlafe. Also in dieser ganzen Phase gab es vielleicht ein, zwei Nächte, die ich nicht gut geschlafen habe. Ich sage jetzt nicht warum, aber die gibt es. Und na gut, eins hatte vielleicht...
Schade eigentlich, wollte ich gerade sagen.
Ja, Erzähl doch mal. Bitte, das ist ja der spannende Punkt. Eins hatte tatsächlich mit einer großen IT-Umstellung zu tun, aber gar nicht mit der Fusion. Aber das war so ein sehr aufregender Moment, wo man schon mal die Nacht gedacht hat, wenn das jetzt nicht gut geht und die 62 Terabyte oder wie viel es waren, jetzt nicht sauber umziehen, dann wird... ab morgen richtig doof. Aber tatsächlich, das Geheimnis ist für mich ein gutes Abschalten können und dass mir diese Arbeit, wenn der Podcast, wie viel Stunden haben wir noch Zeit, dann können wir nämlich noch auf das Thema
85.
Eins meiner Lieblingsthemen Work-Life-Balance kommen. Auch da empfinde ich es als großes Glück, dass ich eben mich mit Work-Life-Balance nicht beschäftige, weil für mich das Work eben zum Life so dazu gehört und ich das so gerne mache. Und das ist für mich die Kraft. Und die Kraft dort in diesem Arbeitsleben, die ziehe ich eindeutig aus den Menschen in der Umgebung. Das sind die Menschen, die Kraft geben. Nehmen wir meinen tollen Referenten Fabian Esselborn. Den nenne ich jetzt mal persönlich, weil das so ein Typ ist, wenn ich wirklich mal so ein bisschen gefrustet bin. Und dann sagt er einfach, ach, wer soll das denn schaffen, wenn nicht wir? Wir schaffen das schon. So. Und ja, am Ende gibt das einem unglaublich viel Kraft, dieses Team zu haben, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, zu wissen, Mensch, wenn wir schon diese ganzen Herausforderungen und Probleme haben, dann doch bitte mit euch zusammen, bitte in diesem Team. Das ist wirklich, das gibt unfassbar Kraft. Und das kann ich auch nur anderen Führungskräften sehr empfehlen, sich gute Teams zu holen, sich aber auch selber gut im Team einzubringen und sich als Teamplayer ernsthaft zu verstehen. Ich höre viel von Team und ich höre viel von Augenhöhe und diesen ganzen Themen. Was ich sehe, ist das vielleicht nicht immer.
Ja, bin ich sehr, sehr bei dir. Sehr beeindruckend, wie du das erzählst, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Für mich, ich beschäftige mich ja viel mit der Besetzung von Top-Management-Positionen und da geht es ja immer um das Thema Leadership und auch so die Frage, wie wurde man eigentlich dazu und so die eigene Prägung nochmal in den Mittelpunkt zu stellen. Wie wurdest du denn geprägt? Oder mal anders gefragt, welche so von deiner Kinderstube, so würde ich es mal sagen, welche Tugenden oder welche Themen, die dir damals mitgegeben wurden, sind vielleicht für dich heute noch handlungsleitend, sodass du auch heute in stürmischen Zeiten, sagen wir mal, weißt, wohin die Reise eigentlich gehen soll?
Also wenn du bei den Kinderschuhen anfängst, muss man tatsächlich sagen, ich komme aus einem Elternhaus, was sehr, sehr mit Toleranz, Respekt, Offenheit immer unterwegs war. Wir wurden immer angehalten, offen für alles zu sein, tolerant zu sein, respektvoll zu sein. Es war immer sehr kommunikativ in der Familie und da geht das Ganze schon los. Für mich gibt es eine Entwicklung, persönliche Entwicklung. Manche, denen ich das heute erzähle, die glauben das vielleicht manchmal gar nicht. Ich war unglaublich schüchtern als Kind und Jugendlicher. Und
interessant, ja.
Bin ich immer noch, das merkt man nur nicht immer. Und es gab aber so ein paar Highlight-Punkte, wurde schon in der Berufsausbildung besser, aber das muss ich einfach erzählen. Ich hatte eine Ausbildungsleiterin bei der Volksbank damals noch, bei einer kleinen ländlichen Volksbank. Und die Ausbildungsleiterin, die hat mir was mitgegeben, das trägt mich bis heute durch.
Oh, jetzt bin ich gespannt, erzähl
mal. Das ist mein Spruch überhaupt. Du musst bereit sein, dich mindestens zweimal am Tag ordentlich zu blamieren. Und ab dem Moment, und ich habe mir das echt zu Herzen genommen, gehst du durchs Leben und denkst so, was soll denn eigentlich passieren? Dann blamierst du dich halt mal. Und das macht einen wirklich extrem entspannt. Und was passiert denn wirklich? Oft ist es ja gar nicht, diese Vorstellung, was alles sein könnte. Und ab dem Moment, ja, ist für mich auch nochmal so eine Tür aufgegangen, viel, viel offener auf Menschen noch zuzugehen, viel mehr mich auf Menschen einzulassen. Wir sind ja hier irgendwie im Podcast der großen Sprüche, habe ich fast den Eindruck, ne? Das übernehme ich jetzt einfach mal. Aber tatsächlich, ich sag mal, im Leadership, das ist ja dein Thema, Führung hat für mich ganz viel damit zu tun, hast du Lust auf Menschen? Und ich gehe mal fast so weit, wenn du keine Lust auf Menschen hast, dann lass es. Das kannst du nicht lernen. Du kannst natürlich Methoden lernen, aber ich wünsche mir auch wirklich von Führungskräften, dass sie Lust auf Menschen haben. Und für mich ist auch einfach ganz spannend, weil ich viel Lust auf Menschen habe, auch mich mit nicht nur den schönen Seiten zu beschäftigen, sondern auch genau zu gucken und Antennen dafür zu haben, wo entstehen denn vielleicht Konflikte? Da früh reinzugehen, früh zu gucken, okay, wo sollte man mal ein Gespräch führen, also immer da nah dran zu sein. Und das hat sich so über die Zeit entwickelt. Vielleicht tun auch insgesamt 25 Jahre Bankerfahrung was dazu. Dort lernst du nämlich eine unfassbare Frustrationstoleranz zu entwickeln, weil Bank gerade im Außendienst bedeutet wenig Lob, viel Kritik, hartes Brot, wirklich. Und das hat auch mich sehr geschult.
Spannend, ein beeindruckendes Plädoyer für Leadership. Vielen Dank, lieber Jens. Zum Abschluss würde ich ganz gerne mit dir den Blick in die Glaskugel wagen und dort mal die ganz große Szenerie aufmalen. Wir leben in einer Welt und in einer Branche, die doch von vielen Einflussfaktoren und Megatrends auch geprägt ist. Ich nenne mal das Thema KI, künstliche Intelligenz. Ich nehme das Thema Demografie, Verrentungswelle. Ich nehme das Thema Longevity, also die Frage, wie kann ich eigentlich länger gesund bleiben und länger leben. Ich nehme das Thema Multimorbidität, was ja eigentlich im Kern auch dafür sorgt, dass gerade der Bedarf nach personenbezogenen, sozialen und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen sicherlich steigen wird. Was würdest du denn sagen, wohin geht die Reise für diese Branche und was ist zu tun im Leadership?
Gut, erstmal mit Zukunftsprognosen ist das ja immer so eine Sache, aber tatsächlich können wir in der Branche ja vielleicht mal aufhören, nur zu jammern. Das gelingt der Branche ja insgesamt ganz gut. Bin sonst nicht so autoritär, aber ich glaube, ich habe vor 6 Jahren im eigenen Unternehmen wirklich, das war eine der sehr direktivsten Dinge, die ich getan habe bisher. Ich habe gesagt, hier wird nicht mehr gejammert. So, weil es bringt doch nichts. Und jetzt hören wir auf zu jammern und gucken mal nach vorne und sagen, wir haben eine Branche, die sich erstmal mit einer ganz tollen Aufgabenstellung befasst. Menschen helfen. Das ist was Tolleres, gibt es eigentlich nicht. Also jeder, der mal geholfen hat, im Kleinen und im Großen und das Dankeschön dafür geerntet hat, der wird wissen, wovon ich rede. Und dann, ja, kann man das ja auch positiv und negativ sehen, wir werden Bedarf haben. Das ist ja angesprochen. Also tatsächlich in dieser älter werdenden Gesellschaft, so schön das alles ist, aber wir werden weiter auch Themen haben. Ja, und in allen Hilfebereichen. Natürlich werden weiter Menschen ja an Gesundung Themen haben. Sie werden Unterstützung brauchen in aller Vielfalt, wo wir Unterstützung leisten. Das heißt, auf der einen Seite, ja, es wird diese Schicksale geben und auf der anderen Seite, wenn man das unternehmerisch sieht, wir haben nicht die Frage, ob wir zukünftig noch einen Markt haben. Der wird sich verändern, da bin ich überzeugt. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber erstmal ist das ja für eine rein unternehmerische Perspektive auch eine tolle Aussage, dass wir sehr verlässlich auch in den nächsten Jahrzehnten einen Bedarf und ein Marktumfeld mit Nachfrage haben werden. Das finde ich erstmal sehr ermutigend. Das treibt mich dahin zu sagen, wie auch immer wir das hinkriegen, wir werden uns dem stellen. Das ist eine tolle Perspektive. Ich muss nämlich nicht als Unternehmer mir eine Vision erstmal entwickeln, was könnte denn in dem und dem, da können wir so Nokia-Beispiele und was weiß ich nicht bilden, wo geht die Reise eigentlich hin? Ist ja in Bochum ein spannendes Thema, wenn man guckt, was da mal alles mit Opel und Nokia und so war. Und ich glaube, Gesundheit, auch wenn man den Standort Bochum nimmt, sitzen ja hier im Gesundheitscampus Bochum, das wird weiter ein Thema sein. Das wird ein großes Thema. Also das ist mal total positiv. Und dann ist das ganz Entscheidende bei allem, was sich verändert. Personalbereich, natürlich mit den unterstützenden Systemen, alles, was KI und so weiter hergibt, darauf müssen wir uns gut einstellen. Darum Veränderungsbereitschaft, Das ist ein absolutes Kernthema. Das gilt nicht für einen Geschäftsführer, einen Vorstand, sondern ich finde, Veränderungsbereitschaft ist etwas, was man im Unternehmen fahren kann muss. Also wirklich das Unternehmen so aufzustellen, dass dort eine hohe Veränderungsbereitschaft da ist, dass Menschen bereit sind, aber auch in die Lage versetzt werden, Veränderungsprozesse gut mitzugehen. Das ist so der Kern, den ich für die Zukunft sehe. Das ist ein sehr wirklich meinerseits durchaus positiver Blick auf die Branche bei aller berechtigten Kritik an den politischen Rahmenbedingungen, die uns natürlich gesetzt werden.
Ein famoses Schlusswort, danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, lieber Jens Koch, für das inspirierende Gespräch. Vielen Dank an dich und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Bin mir sicher, dass Sie da etwas Honig saugen können. Und freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt CONTALK – Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. CONTALK